Weil diese Zeiten, Felix, und ich meine, du kennst es vielleicht auch von dir persönlich, die Zeiten, dass man mal eine Ausbildung oder ein Studium hat und in meinem Fall vielleicht promoviert hat und dann ist das Lernen vorbei. Die Zeiten sind definitiv vorbei.
Herzlich willkommen beim Podcast von und für den Mittelstand. Wir sind Inno99.
Herzlich willkommen bei Zukunft Mittelstand. Ich bin Felix Aschenbrücker und zu Gast habe ich heute einen ganz besonderen Gast. Zu Gast heute bei mir ist die Frau Dr. Elke Frank. Frau Dr. Elke Frank ist Vorstand für den Bereich Personal bei der Software AG und hat uns heute aber auch eine sehr spannende Vita mitgebracht. Deswegen möchte ich mit ihr heute mal in das Gespräch gehen. Zum einen, wie sie in ihre Rolle überhaupt gekommen ist, zum anderen aber auch, was Transformation, Change für ein Unternehmen wie die Software AG bedeutet, und freue mich auf das Gespräch. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen. Hallo Elke, schön, dass du da bist.
Danke dir sehr, Felix. Freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, für alle, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, starte doch ganz gerne mal und erzähl, wer bist du, was machst du?
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wer bin ich? Was mache ich? Ich glaube, du hast schon eine sehr, sehr gute Einführung auch gegeben. Ich bin jetzt seit gut 1,5 Jahren verantwortlich bei der Software AG im Vorstand für die Themen HR, wie du schon gesagt hast, People and Culture, aber auch für IT, für Legal und für die Transformation, in der wir als Software- und IT-Unternehmen natürlich stecken. Und du hast doch schon gesagt, das ist eigentlich, die Transformation ist ongoing. Das bewegt mich. Da bringe ich jetzt die letzten 1,5 Jahre, habe ich hier verbracht. Ja, wer bin ich? Ich bin jetzt 49 Jahre alt, habe durchaus schon eine Reise hinter mich gebracht, habe einige Unternehmen mir anschauen dürfen, deutsche Unternehmen, aber auch amerikanische Unternehmen. Vielleicht können wir da nachher auch noch ein bisschen sprechen über meine Learnings dazu. Ansonsten bin ich ein Mensch, der einfach auch privat mal gerne ausspannt. Ich liebe die Berge, gehe sehr gerne wandern und Skifahren. Letzteres war ja etwas schwieriger in der letzten Saison, muss ich ehrlich gestehen, habe ich auch sehr, sehr vermisst oder vermisse ich immer noch. Ich versuche natürlich dort auch ein bisschen Energie und Kraft zu tanken, auch einen frischen Geist zu bekommen, wieder Energie zurückzugewinnen. Und so in a nutshell, das bin ich.
Ja, vielen Dank schon mal dafür. Wir haben jetzt gerade schon mal kurz die Software AG angerissen. Vielleicht sagt doch noch mal ein bisschen was zu eurem Geschäftsmodell. Was macht ihr eigentlich?
Ja, die Software AG ist eines der ältesten europäischen Softwareunternehmen. Die meisten kennen natürlich, oder alle kennen natürlich die SAP. Die Software AG wird gerne vergessen, ist aber ein sehr kleines, feines Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern weltweit. Wir operieren in mehr als 70 Ländern, also sehr international und auch sehr diverse aufgestellt. Was machen wir? Wir sind einer der Weltmarktführer in Softwarelösungen für Unternehmen und auch in softwarenahen Dienstleistungen. Wir ermöglichen mit unseren Produkten Geschäftsprozesse zu analysieren, zu streamlinen, IT-Infrastruktur aufzubauen und schaffen es natürlich mit unseren integrativen Lösungen, die digitale Welt aus Cloud, Mobile und auch On-Prem-Lösungen zusammenzubringen.
Also wirklich ein Full-Service-Dienstleister rund um das Thema IT und Softwareentwicklung. Das ist natürlich genau das Thema. Wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen. Transformation ist ongoing. Was aber natürlich bei euch super spannend ist, du hast schon gesagt, ihr seid Weltmarktführer. Ihr steht in direktem Wettbewerb zu Unternehmen wie SAP und behauptet euch damit einfach auch in einem Markt, der sehr stark getrieben ist. Also Technologie entwickelt sich ja super schnell weiter. Das heißt, Fachkräfte, die ich heute brauche, brauche ich im Worst Case in 5 Jahren mit dem Profil nicht mehr. Das heißt, ich muss natürlich in der Organisation mich weiterentwickeln, aber ich muss natürlich auch immer wieder neuen Input in die Organisation bringen. Also ich stelle mir vor, da stehst du natürlich auch vor einer riesen Herausforderung. Wie gehst du mit dem Thema um?
Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Die Konkurrenz ist hart und unerbittlich, so würde ich es mal benennen. Und du hast SAP natürlich als einer der von vielen Konkurrenten. Wir haben aber auch viele amerikanische Unternehmen wie Microsoft, Amazon, Salesforce, auch kleinere wie MuleSoft. Viele, viele Startups, die natürlich auf diesen Markt rennen in den USA, aber auch in Europa, sodass der Wettbewerb schon auch immer tougher wird. Das darf man nicht unterschätzen. Und dieses Thema Fachkräftemangel oder und auch Retention, also wie schaffe ich es auch, dass unsere Leute, unsere Entwickler, unsere IT-Software-Developer, unsere Salesforce, dass die auch bei uns bleiben. Ich denke, diese zwei Aspekte treiben uns natürlich und sind wichtige Bestandteile unserer kulturellen Transformation, die wir jetzt seit fast 2 Jahren angestoßen haben, weil wir ganz fest der Überzeugung sind, wenn sich ein Unternehmen wandelt in seiner Strategie, in den Business-Prozessen, muss gleichzeitig auch immer, und wir nennen es Yin und Yang, auch die kulturelle Transformation einhergehen. Also die Mitarbeiter müssen verstehen, warum machen wir die Transformation? Warum verändern wir die Strategie? Was bedeutet es auch für jeden Einzelnen? Und was sollte man auch anders machen in Zukunft, in der Salesforce, in R&D, wenn es um Verhaltensweisen geht? Und das zu treiben, parallel zu unserer Transformation, zu unserem veränderten Business-Angang, zu unserer veränderten Strategie, das bewegt mich eigentlich nonstop, jeden Tag, kann man sagen. Das Gute ist, wir machen guten Fortschritt in diesen Themen. Das hat natürlich viel auch mit Kommunikation zu tun. Change kommt ja auch nicht über Nacht, sondern kommt auch, um Gottes Willen, nicht nur von top-down. Natürlich muss sich ein Vorstand genau überlegen, was wollen wir mit dem Change, welchen Mindset möchten wir bei unseren Mitarbeitern? Wollen wir Collaboration? Wie gehen wir das an? Aber es ist auch ganz wichtig, dass Change von den Mitarbeitern kommt. Also dieses Thema von unten nach oben. Was möchten die Mitarbeiter? Was erwarten die Mitarbeiter? Das ist wichtig. Am besten bringt man beide Seiten zusammen, um auch Erfolg zu haben. Weil es nützt ja nichts, wenn wir oben beim Vorstand den Change ausloben, und die Mitarbeiter verstehen überhaupt nicht, wohin, warum, wieso, weshalb. Es ist wichtig, das von beiden Seiten auch ja wirklich zu bearbeiten. Und das ist harte Arbeit. Das ist nicht nur ein Satz oder eine Überschrift. Das ist wirklich harte Arbeit. Viele, viele Maßnahmen, die ineinander greifen.
Mhm. Jetzt hatte ich vor kurzem eine Statistik gelesen. Alleine in Deutschland fehlen aktuell 242.000 IT-Fachkräfte. Natürlich ist der IT-Markt auch ein Markt, der sehr attraktiv für Startups ist. Das heißt, da habe ich natürlich enorme Chancen, auch mich als IT oder als Entwickler oder generell auch als Ingenieur extrem schnell weiterzuentwickeln, weil ich natürlich sehr ganzheitlich auch in den Prozessen bin. Jetzt seid ihr aber mittlerweile ja auch kein Startup mehr, ihr seid kein Mittelstand mehr in dem Sinne, ihr seid ja wirklich schon ein Corporate. Wie schafft es ihr, ja in so einem engen Markt noch die richtigen zu finden und vor allem, worauf achtet ihr, wenn ihr einstellt? Was ist euch wichtig?
Ja, du hast es, finde ich, schon exzellent auf den Punkt gebracht. Der Markt ist wirklich heiß. Wie machen wir es? Das Gute ist, die Software AG ist mit ihren 5.000 Mitarbeitern sehr, sehr international aufgestellt. Wir haben große Hubs, zum Beispiel in den USA an der Ostküste, in Indien, in einigen europäischen Ländern und auch in Deutschland. Das heißt, wenn wir wirklich jetzt Fachkräfte rekrutieren und wirklich teilweise Spezialisten im R&D-Bereich, schauen wir auch in Deutschland, aber eben nur auch. Wir schauen vor allem in Osteuropa. Wir schauen natürlich in Nordamerika. Wir schauen auch in Indien. Dort haben wir einen Standort in Bangalore, wobei man fast schon sagen muss, Indien ist das zweite Silicon Valley geworden, zum Beispiel Bangalore, und da ist eigentlich der Markt auch extrem umkämpft. Aber das Gute ist, wir rekrutieren sehr, sehr viel auch international, und da zum Beispiel in Osteuropa ist der Markt der IT-Fachkräfte gar nicht so schlecht. Also das ist das eine, wir schauen wirklich international, was wir auch machen. Wir ermöglichen auch Kollegen, wir haben einige indische Kollegen gehabt und einige Kollegen aus USA, die dann auch bei uns in Deutschland starten können. Also wir schauen, dass wir internationale Talente auch nach Deutschland oder nach Europa bekommen. Also in die zwei Richtungen rekrutieren wir, das ist das Erste. Und zu deiner zweiten Frage, auf was achten wir? Natürlich achten wir, wenn wir Spezialisten in der IT, Cloud-Experten, wir rekrutieren momentan auch sehr viel zu IT-Sicherheit, IT-Security, schauen wir natürlich erstmal auf die Qualifikation. Das ist das Erste. Und ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Aber dann sind ganz klar Facetten relevant, wie schnell mag und kann sich jemand anpassen. Also diese Adaptionsfähigkeit oder man sagt ja auch immer diese Change-Affinität. Darauf achten wir extrem, weil du hast es schon gesagt, in dem Markt, in dem wir operieren, kann jede Nacht durch einen neuen Technologiesprung komplett disruptive Phase losgehen. Also man muss sehr, sehr flexibel sein, einen offenen Mindset haben. Also dieses Thema Anpassungsfähigkeit ist für uns extrem wichtig. Flexibilität ist wichtig. Und vielleicht auch noch ein zweiter Punkt, auf den wir sehr achten, das Thema, wie lernwillig ist jemand? Weil diese Zeiten, Felix, und ich meine, du kennst es vielleicht auch von dir persönlich, die Zeiten, dass man eine Ausbildung oder ein Studium hat und in meinem Fall vielleicht promoviert hat und dann ist das Lernen vorbei. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Ich finde auch als Vorstand und ich war jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen wieder ausnahmsweise auf einem Face-to-Face-Kurs trotz Covid. Auch für mich heißt es always learning. Also diese Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, egal auf welcher Ebene, das ist wichtiger denn je. Und das testen wir und prüfen wir, wenn wir Leute einstellen.
Ja, spannend. Also wirklich hier ein Mix aus Qualifikationen und natürlich auch den Soft Skills. Du hast es gerade schon angesprochen, ihr seid sehr international aufgestellt. War das schon immer so? Oder gab es einen Zeitpunkt, wo ihr dann auch ja euch komplett geöffnet habt?
Ja, also ich hatte dir gleich, glaube ich, am Anfang gesagt, die Software AG ist eines der ältesten europäischen Softwareunternehmen, 1969 gegründet, jetzt über 50 Jahre alt. Und die Anfänge der Software AG waren sehr deutschlandzentriert. Und das hat sich durch verschiedene Zukäufe in USA, auch in Indien, hat sich das erweitert und wir haben so einen internationalen Footprint geschaffen, von dem wir jetzt natürlich nicht nur in der momentanen Lage, sondern eigentlich die letzten 10 Jahre extrem profitieren. Also wir haben uns gewandelt und sind jetzt sehr froh, dass wir diesen Footprint haben und merken jetzt auch gerade in der Corona-Krise oder in der Pandemie, wie wichtig das ist, die internationalen Fühler auch ausgestreckt zu behalten, gerade im jetzigen Wettbewerb, der eigentlich überall lauert und vor allem natürlich aus USA kommt.
Da sprichst du einen super spannenden Punkt an, der mich jetzt auch persönlich interessieren würde. Du hast es schon angesprochen, für so international wie ihr aufgestellt seid, und das sieht man ja auch bei vielen großen Unternehmen, Grenzen existieren ja in dem Sinne so gar nicht mehr. Gerade wenn wir über Dienstleistungen sprechen, es ist ja wirklich egal mittlerweile, wo mein Team letzten Endes sitzt. Jetzt haben wir aber die Pandemie und wo, glaube ich, relativ wenig drüber gesprochen werden, und deswegen würde es mich interessieren. Jetzt merken aber solche Unternehmen, dass Grenzen ganz massiv existieren. Wie managt ihr das generell von euren Ressourcen mit dieser Vielzahl? Und wenn wir hier in Deutschland schon über föderalistische Strukturen sprechen, über internationale, wie managt ihr diese Vielzahl an Bestimmungen und wie geht ihr mit dem Impact auf die Organisation um? Oder spürt ihr überhaupt einen Impact?
Ich hatte ja dir beschrieben, dass wir so Hauptstandorte in USA, Ostküste, in Indien, in einigen europäischen Ländern und in Deutschland haben. Und wir haben dort, sind wir gut aufgestellt. Also für uns ist wichtig, dass in den Regionen Experten, unsere Fachleute sitzen, die dann auch in den Regionen agieren können. Ich bin selber auch persönlich kein großer Fan, alles zu zentralisieren. Natürlich gibt es ein kleines, schlagkräftiges Headquarter, das hier in Darmstadt sitzt, genau genommen in Eberstadt. Aber dort machen wir natürlich generelle Entscheidungen, strategische Entscheidungen. Aber das Doing, die operative Verantwortung liegt vor Ort und muss auch meines Erachtens vor Ort liegen, weil du hast es angesprochen, die Regulatorik in den Ländern, die einzelnen gesetzlichen Hintergründe, Bestimmungen zu Technologie, aber auch wenn es um das Thema Arbeit geht, Mitarbeiter sind so heterogen. Alles andere wäre wirklich ineffektiv und ineffizient. Und deswegen haben wir wirklich wichtige Schwerpunkte und auch Entscheidungsmacht in den Regionen. Ist ein gutes Zusammenspiel und muss auch eine gute Balance sein zwischen Headquarter und Regionen. Aber das ist mir ganz wichtig. Und ich muss sagen, gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, und ich meine, das haben viele Unternehmen auch, aber natürlich hatten wir auch eine Covid-19-Taskforce und wir haben eine globale Taskforce, aber wir haben auch in den Regionen, in den Ländern operationale, lokale Taskforces. Weil global kann man natürlich bestimmte Themen besprechen. Wir diskutieren zum Beispiel gerade eine Teststrategie global. In einigen Ländern darf man jetzt schon Impfstoff auch kaufen. In Indien wird es zum Beispiel diskutiert. In Deutschland ist es ja vom Staat reguliert. Also solche Themen werden diskutiert, aber die Operationalisierung erfolgt dann in den lokalen Taskforces. Und das hat sich bewährt, weil die wissen im Zweifel ganz genau vor Ort, was geht nicht und was passt auch zum Land und zur Kultur. Weil auch die kulturellen Unterschiede spielen ja eine extrem große Rolle in so einem internationalen Unternehmen. Und da passt halt one size fits all meistens überhaupt nicht.
Und gerade über die Kultur würde ich auch gerne nochmal mit dir sprechen. Ihr seid wahrscheinlich sehr digital aufgestellt. Remote ist für euch, glaube ich, auch kein neues Thema. Aber du hast es auch angesprochen, ihr habt sehr unterschiedliche Kulturen im Unternehmen. Wie schafft ihr es trotzdem, irgendwie eine Identifikation auch mit der Software AG zu schaffen? Was habt ihr für Teambuilding-Maßnahmen? Sieht man sich überhaupt noch persönlich oder ist es bei euch einfach Usus, dass man sich regelmäßig persönlich auch sieht? Was sind so eure Erfahrungen bei dem Thema Remote Work? Weil ihr macht es ja schon eine ganze Weile, ne? Also ja. Gab es vielleicht auch mal was dabei, wo man sich dann entschieden hat, das müssen wir ändern?
Absolut. Und ganz ehrlich, Felix, bei dem Thema Remote Working lernt man auch nie aus. Ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema seit meiner Zeit bei Microsoft und das ist jetzt schon fast 10 Jahre her. Habe damals auch mein Buch geschrieben, Out of Office, wie wir die Arbeit neu erfinden. Und ich muss sagen, ich lese immer ab und zu noch im Buch, habe aber natürlich schon einiges dazugelernt. Aber jetzt vielleicht mal zur Software AG und Remote Working. Du hast natürlich vollkommen recht. In der IT- und Softwareindustrie waren wir auch vor der Pandemie natürlich gewohnt, remote, flexibel vom Kunden her zu arbeiten. Und auch damals war keiner von unseren Mitarbeitern 5 Tage die Woche im Office. Aber natürlich hat sich auch durch die Pandemie jetzt einiges verändert, weil global überall sind meine Offices Stand heute immer noch geschlossen. Und manche Offices sind jetzt über ein Jahr geschlossen. Zum Beispiel in Indien, wo die Pandemie ja im letzten Jahr extrem um sich geschlagen hat. Oder auch in USA. In Deutschland hatte ich im Sommer mal phasenweise die Offices wieder offen. Aber es ist wirklich sonst insgesamt seit einem Jahr, kann man sagen, 100% digitales und virtuelles Arbeiten. Übrigens auch für uns Vorstände. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das ist auch wichtig für uns als Vorbild, als Role Model, da vorweg zu gehen. Auch wir arbeiten digital. Klar, es gibt die eine oder andere Thematik, wo wir mal ins Office kommen wegen Unterschriften etc., aber sonst arbeiten wir auch von daheim. Wir waren das gewohnt. Das heißt, unsere ganze Prozesslandschaft, unsere Genehmigungsprozesse sind darauf bereits angepasst worden und unsere IT-Infrastruktur war es auch gewohnt und war darauf ausgerichtet, dass die Mitarbeiter von daheim arbeiten. Das war das Gute, sodass der Switch von 50% working from home zu dann 100% working from home uns relativ einfach fiel. Wo wir gelernt haben und wo wir, glaube ich, auch nie auslernen, Felix, und ich weiß nicht, wie dir es da geht, aber ich muss auch sagen, da kann ich persönlich auch ein Lied davon singen, durch die langen Monate working from home, und zwar nur working from home, kein Face-to-Face-Kontakt, kein Team-Meeting, kein Offsite, fällt mir schon dieses ständige Arbeiten nur von daheim schon schwerer. Ich merke auch dieses, ich nenne es immer, es ist so eine Art Syndrom, mentale Fatigue, also mentale Müdigkeit. Das fällt uns auf und das sagen auch viele, viele unserer Mitarbeiter. Das heißt, wir haben quasi im Sommer letzten Jahres bereits angefangen, verschiedenste Aktivitäten zu starten, um dieser mentalen Fatigue entgegenzuwirken. Ob das auch einfach, das waren zum Beispiel einfache Meetings, wo wir einfach nur mal einen Coffee-Talk gemacht haben oder wir haben eine Yoga-Session zusammen gemacht, wir haben zusammen gesungen, musiziert, wir haben auch einfach mal die Familienmitglieder mit dazu genommen, weil viele von uns haben ja Kinder, Ehemänner, Ehefrauen und haben versucht, so einen Familiencharakter auch, also trotz der ganzen Virtualität zu kreieren. Das ist alles schlechter als ein persönlicher Kontakt, aber wir haben es versucht, irgendwie das Beste daraus zu machen. Oder ein zweites Thema, wir haben uns all unseren Mitarbeitern eine App zur Verfügung gestellt, die zum Beispiel dich erinnert, damit du gut Pausen machst in deinem 10-Stunden-Tag, wo du nur in deinen Screen reinschaust oder nur Calls machst oder wo du deinen Schlafrhythmus auch nochmal überprüfst. Einfach auch, sind bestimmte Sportübungen integriert, die du machen kannst und so weiter und so fort, um dieses Mental Wellbeing, einfach Ablenkung, um dort auch dieses Auftanken und Energiegeladenheit wiederherzustellen. Also ich glaube, das ist auch was, finde ich, bei Remote Working. Das hatte ich vor 10 Jahren, wie ich das Buch geschrieben habe, völlig unterschätzt. Dass ich selber auch in dieses Thema mentale Fatigue reinkommen könnte. Ich habe normalerweise sehr, sehr viel Energie, hole mir die Energie auch von außen, wenn ich mich mit Menschen treffe, aber all das fällt ja jetzt weg. Wir können uns immer mit Menschen treffen, wir können auch nirgendwo mehr hinreisen und dort andere Kanäle zu benutzen, um Energie zu bekommen, das finde ich ist ein extremes Learning und da glaube ich, sind wir auch noch nicht am Ende und können auch noch immer besser werden und dazulernen. Das vielleicht mal als kleiner Snapshot, wie wir das machen.
Kann ich auf jeden Fall unterstreichen, gerade diese mentale Fatigue, also Man hat halt dadurch, dass man halt in einem sehr begrenzten Raum unterwegs ist und ja wirklich keine Kontakte mehr nach außen hat, ja, wird halt der Horizont einfach kleiner. So, man bekommt ja auch keine neuen Impulse von außen und ja, egal welches Medium man momentan ja dann auch einschaltet, sind ja dann doch seit einem Jahr auch die Informationen, die da eigentlich zum Großteil umherschwirren, sehr, sehr ähnlich. Und das ist absolut eine Herausforderung. Jetzt aber, um mal ein bisschen weg von der Pandemie zu kommen, wie macht ihr das denn generell? Oder wie werdet ihr es auch nach der Pandemie machen? Wie spielt das Thema Remote Work für euch dann eine Rolle?
Ja, also natürlich wird das Thema Remote Working für uns nach der Pandemie genauso wie vor der Pandemie eine große Rolle spielen. Ich bin fest davon überzeugt, die neue Arbeitswelt wird hybrid. Das heißt, wir werden Tätigkeiten im Office erledigen. Dort geht es aber mehr um Tätigkeiten wie Workshops, Innovation, Kreativität, Collaboration-Themen. Also das Office wird aus meiner Sicht viel mehr fokussiert sein auf genau diese Tätigkeiten, um Menschen zusammenzubringen, um einen kreativen Workshop zu machen etc. Und es wird weniger für Menschen, sagen wir mal, ein Ort sein, um in Ruhe zu arbeiten, an einem Excel, an einer PowerPoint oder an einer Softwareentwicklung. Ich glaube, diese Tätigkeiten werden sich auf daheim oder auf dieses Thema Remote Working verlegen. Davon bin ich fest überzeugt, sodass, wie gesagt, die Arbeitswelt hybride sein wird. Wir haben auch vor einigen Wochen erst eine Umfrage gemacht bei unseren Mitarbeitern. Und dort sagt Pi mal Daumen, über 80% der Mitarbeiter sagen, sie möchten auch in Zukunft zur Hälfte von daheim arbeiten und zur Hälfte vom Office. Also, dass wir so auf eine 50-50-Schiene reinlaufen werden. Was mich jetzt nicht verwundert, das hatte ich auch erwartet. Also, das wird uns sehr beschäftigen. Natürlich muss man beim Hybrid-Arbeiten auch die Thematik der IT-Infrastruktur mit berücksichtigen. Hybrides Arbeiten geht ja nur, wenn alle Mitarbeiter auch ordentlich mobil ausgestattet sind, sprich mit Laptops, mit Handys und von daheim auch mit einer guten Bandbreite etc. pp. Arbeiten können und das Ganze auch noch sicher ist, weil das dürfen wir ja nicht ganz vergessen. Den letzten Punkt möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen strapazieren, weil das wird gerne vergessen. Im Homeoffice haben die Hackerangriffe, und das kannst du eigentlich jeden Tag in jeder Presse lesen, extrem zugenommen. Um nur mal eine Zahl zu nennen, 2018 gab es noch um die 12 Millionen Hackerattacken in Deutschland jedes Jahr. Bis zum März 2020, und eine aktuellere Zahl habe ich leider nicht gefunden, hat sich das auf über 260 Millionen Angriffe jedes Jahr. Also es sind einfach nur Angriffe, die müssen nicht per se erfolgreich sein, aber hat sich das einfach erhöht. Das kommt natürlich auch dadurch, dass Homeoffices in der Regel nicht ganz so gut geschützt sind wie eine IT-Infrastruktur in einem Office mit einem Firmennetzwerk, weil allein durch die Router, die bei jedem Jahr anders sind, mehr oder weniger sicher schon ein großes Einfallstor zum Thema IT-Security einfach daheim existiert. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, den wir uns nicht nur jetzt in der Pandemie, sondern auch danach, dem wir uns extrem widmen werden. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der bei Remote und Hybrid Working eine große Rolle spielt, ist alles um das Thema Führungskultur. Wie führe ich? Und wir haben ja jetzt schon in der Pandemie auch gelernt, dass wir, wenn alles nur noch virtuell geht, uns als Führungskräfte auch teilweise ja neu erfinden müssen. Wie kommuniziere ich mit meinen Leuten? Wie passt es zu jedem? Welche Kanäle nutze ich? Wie oft kommuniziere ich? Und ich muss sagen, dieses Thema Kommunikation ist, wenn ich jetzt auch auf mich schaue als Führungskraft, eigentlich das wichtigste Führungsinstrument geworden in der Pandemie. Und das nimmt einen Großteil meiner Zeit am Arbeitstag in Anspruch. Und dabei geht es jetzt nicht nur um Calls oder Video, es geht ja auch um mal jemanden mobil anzurufen, mal eine Textmessage zu schicken, auch mal zu fragen, wie geht's eigentlich persönlich privat? Weil gerade in der Pandemie merken wir ja, wie wichtig das private Umfeld ist. Und wenn das außer Balance gerät, und bei vielen von uns ist es ja außer Balance. Jetzt haben wir es in Deutschland, sage ich immer, Felix, noch relativ gut. Wir haben in der Regel alle eine ordentliche große Wohnung. Wir haben Elektrizität, alles läuft. Aber schau mal nach Indien, wenn die Familien, keine Ahnung, in 30 Quadratmeter sitzen mit 4, 5 Kindern und sollen dann noch Software entwickeln. Ich glaube, das sind einfach andere, also diese Balance zwischen Privat und Business ist uns, glaube ich, auch nochmal anders bewusst gewesen. Und das wird sich auch in dem neuen hybriden Arbeiten definitiv fortsetzen. Und als Führungskräfte müssen wir darauf besonderen Wert legen, aus meiner Sicht.
Ja, du sprichst gerade auch wieder einen guten Punkt an, dass Führung sich verändert. Und da wäre für mich einfach mal interessant, jetzt auch mal um deinen Lebenslauf reinzugehen. Was hast du so an den verschiedenen Stationen mitgenommen? Du hast ja auf internationalem Niveau gearbeitet. Du hast auch hier viel in Deutschland gearbeitet. Was waren so die Unterschiede? Und wie siehst du die Rolle der Führungskraft von morgen?
Ja, mein Credo, und du hast es schon gesagt, ich habe einige Wechsel auch in meinem Lebenslauf. Ich habe angefangen bei Daimler, also in der Automobilbranche, sehr deutschlandlastig, bin dann zu Carl Zeiss in eine komplett internationale Rolle, dann zu Microsoft, amerikanisches Unternehmen, danach Deutsche Telekom, jetzt Software AG. Für mich ist, war immer ganz wichtig, und das würde ich auch jedem empfehlen, die Perspektiven zu wechseln. Headquarter, Feld, internationale Rollen, nationale Rollen, um immer wieder die Perspektiven zu wechseln, um auch das Verständnis für den jeweiligen Gegenüber zu üben, zu kreieren, um dort auch das Beste dann für die Firma auch zu entwickeln und sich zu überlegen. Also dieser Perspektivwechsel hat für mich schon immer eine große Rolle gespielt, würde ich auch jedem dringend empfehlen. Und das passt ja auch zu dem, was wir vorhin besprochen haben, dieses jeden Tag lernen, jeden Tag sich selber auch challengen und sich selber weiterentwickeln wollen. Ja, vielleicht zu deiner Frage, was wird eine Führungskraft von morgen? Klammer auf, ich würde schon sagen, von heute prägen, Klammer zu. Zwei Sachen sind für mich wichtig. Vertrauen, das wird ist für mich, das war eigentlich schon auch die letzten Jahre so, dieses Vertrauen geben, Vertrauenskultur schaffen, ein Umfeld schaffen, wo Mitarbeiter gerne sich einbringen, auch über Fehler reden offen. Das wird ein wichtiges Kriterium sein für Führungskräfte. Wie schaffe ich diese Vertrauenskultur? Und ein zweites Thema ist das ganze Thema um Empathie. Das soll sich jetzt nicht esoterisch anhören, aber ich finde, die Pandemie hat uns nochmal mehr denn je gezeigt, wie wichtig es ist, wenn du ein gutes Team haben willst und das auch halten willst, spielt Empathie, dieses, du musst deine Mitarbeiter gut kennen, was bewegt die, was triggert die, was stört die auch, was belastet die auch in dem privaten Umfeld, das rauszufinden und dort die Teamkollegen auch gut zu coachen, ihnen Hilfestellung zu geben, das ist für mich eine der wichtigsten Themen in den nächsten Jahren. Auch übrigens für die jüngere Generation, die das definitiv erwarten und sich ja eigentlich auch mehr den Arbeitgeber und den Chef aussuchen als umgekehrt. Wir hatten es vorher über Fachkräftemangel. Und das wird ja mehr werden. Und wir sind ja in dem Thema War for Talents, über den Begriff kann man streiten, aber wir sind mittendrin, sodass wir ausgewählt werden und nicht mehr umgekehrt, wie es vielleicht vor 15 Jahren war, dass wir auswählen konnten und die Schlange ewig lang war und die hier angestanden haben. Das gibt's ja nicht mehr. Das ist ja eher andersrum. Wir kämpfen um jedes einzelne IT-Talent und zwar weltweit inzwischen. Und deswegen spielt dieses Thema Vertrauenskultur und Empathie mehr denn je eine sehr große Rolle.
Mhm. Und wie stellt ihr sicher, dass ihr euch als Unternehmen, auch als Team kontinuierlich weiterentwickelt? Also gerade im Hinblick auf Innovationsprozesse, weil ja gerade in eurem Bereich ist es ja enorm wichtig, auch Innovation aus dem Team heraus zu generieren. Aber auch nicht für euch, sondern generell für Unternehmen. Und deswegen finde ich es da einfach mal spannend, auch zu verstehen, habt ihr Prozesse, um das zu machen? Habt ihr da Strukturen, Rahmenbedingungen, die das ermöglichen? Wie geht ihr mit dem Thema Innovation aus der Organisation heraus?
Ja, natürlich für uns als Softwareunternehmen ist Innovation natürlich, wie soll ich sagen, das Rückgrat von allem. Nicht nur für unsere Produkte, die wir natürlich auch dann beim Kunden, das ist ja uns wichtig, dass wir Digitalisierung, Technologie und Innovation beim Kunden pushen, sondern dasselbe gilt natürlich auch für unsere Mitarbeiter. Was wir machen, womit wir recht erfolgreich sind, wir bieten unseren Mitarbeitern recht viele Innovations-Awards an, wo wir so ein bisschen auch diese Startup-Mentalität, diese unternehmerische Mentalität triggern wollen. Und das rewarden und awarden wir dann in bestimmten Runden. Da sitzen die Vorstände dabei. Damit gehen wir auch mal extern. Also damit haben wir echt Erfolg, weil das triggert die Menschen. Da machen die auch viel in ihrer Freizeit oder am Wochenende. Und das ist toll zu sehen. Wir hatten letztes Jahr, wo wir noch fliegen konnten, in Indien zum Beispiel so ein Tech Award. Das glaube ich, ist gut. Das sind so etwas modernere Formate, um die Kreativität auch bei den Mitarbeitern zu fördern. Ansonsten, wenn wir neue Produkte entwickeln, dann möchten wir natürlich auch beim Kunden Innovation bringen, zum Beispiel im Punkto Nachhaltigkeit. Und du weißt, Felix, das Thema Nachhaltigkeit spielt nicht nur bei der ganz jungen Generation, sondern eigentlich ist es ein weltweit das Thema. So versuchen wir natürlich über unsere Produkte. Wir haben ja auch im Thema IoT, also im Internet der Dinge, haben wir einige tolle Produkte anzubieten. Und dort versuchen wir zum Beispiel auch Nachhaltigkeitsthemen anzustoßen. Zum Beispiel das Thema CO2-Ersparnis. Wir haben für einen Kunden, der Solarzellen für LKWs quasi herstellt, haben wir eine Partnerschaft, wo wir mit unserer Plattform quasi dann die also den Strom, der über die Solarzellen kommt, die Energie für den LKW dann genutzt wird. Also wir versuchen so ein bisschen nachhaltige Logistik, solche Themen uns zu überlegen. Und ich glaube, das ist auch, das spiegelt uns wieder zum Thema Innovation. Nur als ein Beispiel.
Super. Ja, wir sind ja jetzt schon relativ weit vorangeschritten. Deswegen gibt es vielleicht noch ein Thema, was dir besonders wichtig ist. Wir haben ja jetzt über Transformation gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie ihr auch mit Remote umgeht. Also haben da ja wirklich viele Einblicke jetzt enthalten. Und ansonsten würde ich dich nochmal bitten, gerade jetzt Unternehmerinnen, die jetzt auch zuhören, und sich die Frage stellen, wo starte ich denn selber als Unternehmen mit so einem Prozess? Mit den Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gesammelt hast, wenn ich mich ernsthaft mit dem Thema Change auseinandersetze, wo starte ich?
Was mir nochmal wichtig ist, ich hatte vorhin einmal kurz dieses Thema Yin und Yang verwandt. Und ich glaube, viele Unternehmen, wenn Unternehmen sich auf eine transformatorische Reise begeben, planen und ja, dann auch realisieren sie meistens exzellent die Strategie. Und zwar, was ändern sie im Business? Welche neuen Produkte? Welche alten Produkte werden abgemanagt? Wie mache ich den Kundenangang? Also das wird exzellent exekutiert und auch geplant. Was meiner Ansicht nach immer oder sehr oft vernachlässigt wird, ist genau diese People-Seite. Und das muss aus meiner Sicht mit derselben Wichtigkeit und mit derselben Intensität nicht nur geplant, sondern auch umgesetzt werden wie der andere Arm. Weil sonst verpufft die Strategie und die neuen Business-Prozesse, die werden verpuffen, wenn die Organisation nicht versteht, was bedeutet das für jeden Einzelnen und was ändert sich wirklich für mich? Und ich glaube, dieser Transfer wird oft vergessen und vernachlässigt. Und wie startet man sowas? Ja, da ist für mich dieses Thema Walk the Talk eigentlich kein Buzzword, weil das fängt oben an und der Vorstand muss sich auch diesen vermeintlichen weichen Themen wie People and Culture genauso annehmen wie den vermeintlich Hardcore-Themen zu Business, KPIs und Strategie. Und das haben wir auch unserem komplett neuen Vorstand, den wir vor 2 Jahren bei der Software AG initiiert haben, das haben wir auch geschafft. Alle Vorstände, egal ob ein CEO, ob mein Produktchefkollege, mein CFO, die treiben alle auch People and Culture-Themen mit derselben Hartnäckigkeit und Intensität wie alle anderen Themen. Und ich glaube, wenn das verstanden wird, klappt auch die Transformation insgesamt für viele Unternehmen besser.
Elke, vielen Dank dafür. Ich glaube, da sind wirklich gute Ansatzpunkte dabei, mit denen man auch direkt für sich selber entscheiden kann, wie man mit dem Thema umgeht und wo man es anpackt. Deswegen vielen Dank dafür deine Zeit und die Einblicke, die du uns gegeben hast. Alles Gute.
Vielen Dank, Felix. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Zukunft Mittelstand. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch weiterhin keine spannenden Themen verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast und folgt uns im Social Media. Vergesst nicht, den Podcast euren Freunden und Verwandten zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Euer InnoTeam.